Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, mit dieser Episode bleiben wir im direkten Arbeitsumfeld. Wir haben ja in der letzten Episode über das Thema Führung gesprochen. Führung ist sicherlich eines der ganz wesentlichen Aspekte rund um den Mitarbeiter, rund um die Mitarbeiterin, der das individuelle Verhalten determiniert. Wir werden jetzt ein bisschen weitergehen und andere Rahmenbedingungen mal anschauen. Also wir werden sprechen über das soziale Umfeld. Das kommt in der nächsten Episode, denke ich mal. Wir werden sprechen über Dinge wie Diversity. Wir sprechen über Arbeitsbedingungen, also zum Beispiel Arbeitszeit, Arbeitsort und deren Flexibilität. Wir müssen aber jetzt ganz zu Beginn mal das Thema Arbeit an sich anschauen. Bevor wir also über Arbeitsbedingungen sprechen, jetzt im Detail, ist mir ein Bedürfnis, mal kurz über das Thema Arbeit zu sprechen. Ich meine, der ganze Podcast heißt ja Arbeits- und Organisationspsychologie und da wäre es ja vielleicht schon mal angebracht, irgendwann mal das Wort Arbeit genau zu betrachten. Und bei dem Wort Arbeit ist es gar nicht so einfach. Das ist einer dieser Begriffe, wo jeder eine Vorstellung hat. Ja, Arbeit, also ich meine, wenn ich jemand auf der Straße frage, sag mal, Arbeit, weißt du, was es ist? Sag ich, ja klar, Arbeit, ist gut, wenn man hat. Ne? Aber was ist das eigentlich? Arbeit, ja. Und wie verstehen wir Arbeit im Kontext der Arbeits- und Organisationspsychologie? Was ja wohl klar ist zu Beginn, ist, dass wir Arbeit zum Beispiel nicht so verstehen, wie es der Physiker verstehen würde. Für den Physiker ist vollkommen klar, ist Arbeit Kraft mal weg. So, Ende der Debatte. Aber wir betrachten Arbeit als etwas anderes. Zunächst mal betrachten wir Arbeit als etwas, was von Menschen geleistet wird. Das ist ganz wichtig. Wir wissen natürlich, Maschinen leisten Arbeit. Vollkommen klar. Physische, mechanische Arbeit. Da werden Dinge transformiert oder transportiert. Aber auch intellektuelle Arbeit, intelligente Arbeit, muss ich genauer sagen. Intelligente Arbeit. Denken wir an künstliche Intelligenz und so weiter. Darüber reden wir hier nicht. Das sind nicht die Dinge, die beeinflusst werden, die wir in der Arbeits- und Organisationspsychologie versuchen zu erklären, sondern uns geht es wirklich um die menschliche Arbeit. So, und diese menschliche Arbeit, die kann natürlich physikalisch sein. Also wenn Menschen, was weiß ich, Säcke von A nach B tragen, ja, oder Steine aufeinander stapeln, diese physische Arbeit. Da wird dann immer auch ein bisschen gedacht, aber im Vordergrund steht die physische Arbeit. Da wird mit den Händen gearbeitet. Das Gegenstück dazu ist natürlich Arbeit, die mit dem Kopf passiert. Um einfach mal so diese ganz einfache Unterscheidung hier zu bringen, Kopfarbeit, Handarbeit. Wir sprechen beim Zweiteren eher von kognitiver Arbeit. Da geht es um Problemlösung, da geht es um Kommunikation. Deshalb sprechen wir heute immer mehr von Wissensarbeit oder vom Wissensarbeiter. Das sind also Menschen, die leisten Arbeit, indem sie denken und kommunizieren. So, ja, es ist vollkommen klar, dass wir in der heutigen Arbeitswelt mehr über das Letztere reden, über Denken und Kommunizieren und weniger über Handarbeit. Das war früher natürlich anders. So, aber trotzdem, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden, denn es gibt natürlich Begriffe oder Konzepte, die sind verwandt mit Arbeit. Also zum Beispiel der Begriff der Tätigkeit, ja, oder der Handlung. Ist Handlung gleich Arbeit? Ist eine Tätigkeit, die ich vollbringe, Arbeit? Jetzt könnte man spontan sagen, naja, eine Tätigkeit, also was weiß ich, eine Suppe kochen, ja, ist natürlich Arbeit, aber vielleicht betrachten wir doch Arbeit eher das, was im Business-Kontext stattfindet. Ist das eine relevante Unterscheidung? Ich weiß es nicht, also könnte man machen, aber man merkt schon, es ist gar nicht so einfach. Machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Es gibt also einen Mitarbeiter, der alle Dokumente, die er liest, in der Art und Weise liest, dass er immer alle O's ausmalt. Sorry, das klingt jetzt schräg, weiß ich. Aber stellen wir uns einfach mal vor, gibt es einen Mitarbeiter, der liest ein Dokument und der hat so diesen Zwang, immer alle O's mit dem Bleistift auszumalen. Ja? Und dann braucht er pro Seite so eine halbe Stunde. Wir müssen immer alle O's ausmalen. Also. Und dann so nach einer Stunde sagt er, jetzt brauche ich eine Pause. Mensch, ja, so anstrengend, immer diese O's ausmalen. Und wenn man ihn fragen würde, sag mal, warum malst du eigentlich alle O's aus? Hey, egal, mache ich halt. Ne? So. Ja, O's ausmalen, sorry für dieses blöde Beispiel jetzt, aber ist jetzt egal. Ja. Das ist eine Tätigkeit, O's ausmalen. Das ist eine Handlung, aber ist das Arbeit? Gibt es einen Unterschied zwischen Arbeit und Mühe? Ich würde sagen, ja. Und das ist ganz, gar nicht so unrelevant. Also gerade in der heutigen Zeit, in manchen Vorträgen weise ich da ganz gern drauf hin. Wir haben häufig in Unternehmen Handlungen, jetzt sage ich ganz bewusst Handlungen oder Tätigkeiten, die so ein bisschen ähnlich gestrickt sind. Also da produzieren Teams, Mitarbeiter, Führungskräfte regelmäßig irgendwelche Berichte für die Geschäftsführung beispielsweise. Und diese Tendenz, Berichte zu produzieren, die nimmt scheinbar zu. Also das ist zumindest das, was ich beobachte oder was ich höre. So. Und das macht Mühe und kostet Zeit. So. Warum ist es aber nur Mühe? Warum ist es nur eine Handlung und nur eine Tätigkeit? Ganz einfach deshalb, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es gibt dafür keinen Kunden, der dafür etwas bezahlt. Also keinen, zumindest gar keinen externen Kunden. Auch wenn jemand den ganzen Tag O's ausmalt, dann hat kein anderer Mensch irgendeinen Mehrwert aus dieser Tätigkeit heraus. Und es gibt niemals jemand, der das O's ausmalen irgendwie bezahlen würde. Sagen wir, oh, danke, hast du mir toll gemacht. Hier kriegst du 20 Euro fürs O's ausmalen. Das sind nutzlose Arbeiten. Das sind Arbeiten, die keinen Mehrwert bringen. Und es macht durchaus Sinn, Arbeit als etwas zu verstehen, wo es einen Kunden gibt. Wenn es keinen Kunden gibt, einer Arbeit, einer Tätigkeit, dann ist es keine Arbeit. Ist jetzt vielleicht eine etwas eigenwillige Definition, aber die hilft. Arbeit heißt Wertschöpfung für irgendjemanden. Das können Kollegen sein, das können externe Kunden sein. Gut, das kann auch mal die Geschäftsführung sein, wenn sie daraus etwas generiert, was für den Kunden einen Nutzen bringt. Aber wenn kein Kundennutzen da ist, dann ist das keine Arbeit, sondern das ist einfach nur Mühe oder irgendeine Tätigkeit. So, das mal so als ein Punkt. Jetzt vielleicht noch eine lapidare Geschichte, die ich an der Stelle ergänzen möchte. Also Arbeit wird sehr häufig als etwas gesehen, zumindest wenn man mit, sag mal, einem in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter spricht, ja, als etwas, wo man hingeht. Ich bin heute auf Arbeit. Ah, okay, nicht zu Hause, nein, ich bin auf Arbeit. Also da ist jemand bei der Arbeit, wir haben ja auch den Arbeitsplatz. Und da geht man hin, pünktlich. Ich gehe zur Arbeit. Arbeit wird da häufig also das verstanden, was an einem bestimmten Ort stattfindet, zu einem bestimmten Zeitpunkt, also etwas ist, wo man hingeht. So, dürfen wir nicht verwechseln, das hat mit dem Arbeitsbegriff, wie wir es gerade diskutiert haben, natürlich überhaupt nichts zu tun. Und das merken wir vor allem im Wandel der Arbeitswelten, dass Arbeit diffundiert, was so Ort und Zeit angeht. Ja, wo ist denn der Arbeitsplatz von einem Wissensarbeiter? Ja, auch wenn ich mich selber anschaue, also wo ist eigentlich mein Arbeitsplatz? Ja, ich habe Arbeit, ich habe sehr viel Arbeit. Wo ist mein Arbeitsplatz? Ich habe ein Büro, ich habe einen Schreibtisch und so, aber da findet eigentlich nicht die wesentliche Teil meiner Arbeit statt. Das ist mal im Hörsaal, das unterwegs, das ist, Arbeit hat keinen Ort. Natürlich, ich befinde mich immer irgendwo, wenn ich arbeite. Geht ja nicht anders, ich kann mich ja nicht auflösen. Aber ich kann nicht sagen, Arbeit ist etwas, wo ich hingehe. Dass man Arbeit als einen Ort versteht, hat natürlich den Ursprung dessen, dass früher Arbeit, gerade bei der Handarbeit, im Wesentlichen gebunden war an entsprechende Infrastruktur. Da war eben eine Maschine oder eine Werkstatt, in der hat man gearbeitet. Das ist heute auch noch so, zum Beispiel im Einzelhandel. Ja, ich sage, ich arbeite bei H&M, muss ich da hingehen, wenn ich verkaufe? Ist vollkommen klar. Ja, und ist mein Arbeitsplatz irgendwo der Bereich bei, was weiß ich, Herrenbekleidung oder so. Ja, aber nehmen wir einfach mit, Arbeit ist nichts, wo man hingeht, sondern etwas, was man tut. So, jetzt, wenn man Arbeit psychologisch betrachtet. Es ist ganz interessant, dass das eigentlich zum Beispiel in der amerikanischen Literatur oder in der internationalen Literatur das überhaupt nicht definiert wird oder eingegrenzt wird. Es gibt da relativ wenig. Also auch wenn man mal so die gängigen Lehrbücher anschaut zu Work Psychology, da findet man kaum eine Definition von Arbeit. Der eigentliche Prozess der Arbeit wird ganz selten thematisiert. Das ist anders in Deutschland übrigens. Ja, also wenn man in Deutschland Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, dann wird man schon mit der Arbeitspsychologie konfrontiert, mit einer sehr traditionellen Schule möglicherweise. Und da kommen so ein paar Namen natürlich zum Tragen. Also allen voran natürlich Hacker. Ja, Hacker. Oder Wolpert. Das sind so Arbeitspsychologen der alten Schule in Deutschland. Oder Österreich und Wolpert. Das sind so die drei Namen, die man hier nennen muss. Und die haben tatsächlich, wann war das ungefähr? Das war in den 80er Jahren, schon in den 80er Jahren, wirklich Theorien vorgeschlagen, also in den 80er Jahren und darauf folgende, ne, 90er Jahre, wo man versucht hat, mal die Arbeit mal wirklich systematisch zu betrachten, mal zu schauen, was passiert da eigentlich? Was ist das eigentlich? Und Hacker und infolgedessen Österreich und Wolpert haben eine Theorie vorgeschlagen, die lautet Handlungsregulationstheorie. Da will ich mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich denke, also zumindest im deutschsprachigen Raum sollte man diese Theorie kennen, diese Sichtweise, die ist extrem systematisch und hilft zumindest als Grundlage. So, und ich will mal versuchen, kurz zu erklären. Das ist ein bisschen komplex, aber ich versuch's mal. Also erstmal gehen diese Wissenschaftler davon aus, dass Arbeit, dass die grundlegende kleinste Einheit der Arbeit immer beschreibbar ist durch einen Regulationskreislauf, kann man mal so beschreiben. Ja, einen Regulationskreislauf, den wir aus der Systemtheorie natürlich kennen. Es gibt ein Ziel, wo ich hin will. Dann plane ich in irgendeiner, ich antizipiere meine nächste Aktion, dann agiere ich, ich handle, ich tue etwas und dann kontrolliere ich, wo ich gerade bin, relativ zum Ziel. So, und dann initiiere ich wieder eine Antizipation der nächsten Handlung. Das ist ein Control Loop. Und dieser Control Loop, dieser Regulationszyklus, dieser Regulationskreislauf findet auf sehr verschiedenen Ebenen statt. So, und ich will das jetzt einfach mal an einem ganz profanen Beispiel verdeutlichen. Also nehmen wir mal einen Barkeeper. Ja, ein Barkeeper möchte einen Whisky in ein Glas schütten. Jetzt diese Handlung, ich rede jetzt ganz bewusst von Handlung, das war auch der Begriff, den Hacker, Wolpert und Österreicher verwendet haben. Diese Handlung kann man jetzt aufbrechen in verschiedene Einzelteile. Also, ich greife zur Flasche, ich öffne die Flasche, ich führe die Flasche zum Glas, ich schütte den Inhalt ins Glas. Dann nehme ich die Flasche wieder weg und dann nehme ich den Deckel. Dann führe ich den Deckel zur Flasche und drehe es wieder zu. So, verschiedene Handlungssequenzen, wenn man so will. Einzelne Handlungssequenzen. Und innerhalb jeder einzelnen Handlungssequenz wird ein Control Loop sozusagen verfolgt. Also nehmen wir mal nur die Handlungssequenz. Ich führe die geöffnete Flasche zum Glas. Jetzt bin ich nochmal so 30 Zentimeter weg. Okay, das ist nicht gut. Jetzt sollte ich noch nicht einschenken. Also bewege ich die Flasche zum Glas. So ein Stück, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Na, immer noch nicht, immer noch jetzt. Jetzt. Okay, jetzt bin ich da. Also ich weiß nicht, wie viel, unendlich viel Kontrollloop sozusagen vollzogen. Immer verglichen, wo bin ich gerade, wo muss ich hin, wo bin ich gerade, wo muss ich hin, was muss ich tun und so. Und das reguliert sich so und irgendwann sage ich, okay, jetzt bin ich da, wo ich bin. Und jetzt kommt die nächste Handlungssequenz. Jetzt kann ich einschenken. Ja, jetzt können wir so weitermachen. Einschenken. Ein bisschen mehr. Also kurz vorm Strich, jetzt, fertig. So. Ja. Und jetzt kommt die nächste Sequenz. Und dann wieder der nächste Kontrollloop. So. Was ich jetzt beschrieben habe, ist die sensomotorische Regulationsebene. Das ist wirklich die operative Handlung mit der Hand am Arm sozusagen. Ja? So. Das ist sozusagen die unterste Ebene in der Handlungsregulationshierarchie. Oder um es vollständiger auszudrücken, in der gesamten hierarchisch-sequentiellen Struktur einer Handlung. So, das ist das ganz Operative. Darüber gibt es eine Ebene, perzeptiv-begriffliche Regulationsebene, wo es überhaupt nur mal darum geht, zu verstehen, was tue ich hier eigentlich. Ja, so. Wie stelle ich mir insgesamt diese Handlung vor? Also, hier ist das Glas leer, dann will ich füllen. Okay, gut. Ja, so, und dann gibt es noch eine Ebene drüber, das ist die intellektuelle Regulationsebene, wo ich mir grundsätzlich überlege, ja, ob Glas einschenken überhaupt sinnvoll ist. Diese Unterscheidung dieser Ebene, sensomotorisch, perzeptiv, begrifflich und intellektuell, muss man jetzt im Detail nicht verstehen. Was man aber einfach nur verstehen muss, ist, dass auf der untersten Ebene etwas passiert, was so halbautomatisch stattfindet und unbewusst. Eintrainiert, intuitiv. Aufgaben, da muss ich nichts mehr lernen, muss nur noch an den Tag legen. Versus auf der obersten Ebene muss ich nachdenken, bewusst Problem lösen, Strategien entwickeln. Diese Unterscheidung zwischen sehr einfachen Handlungen an der untersten Ebene versus intelligente Prozesse auf oberster Ebene, die macht durchaus Sinn und die werden wir nachher mal aufgreifen. Weil je nachdem, auf welcher Ebene ich mich befinde, passieren psychologisch unterschiedliche Dinge. So. Also im Grunde schlagen Hacker, Wolpert und Österreich genau dieses Modell so vor, dass eben so Handlung passiert. So. Und wir kognitiv eine Vorstellung haben davon, wie eine Handlung auszusehen. Wir haben eine Art mentale Repräsentation dessen, wie diese hierarchisch-sequentielle Struktur auszusehen hat. Das sind die sogenannten operativen Abbildsysteme. Aber das kann man jetzt auch gleich wieder vergessen. So, was ist von der Theorie zu halten? Zunächst mal, ist natürlich sehr normativ. Ja, wenn man jetzt einen Roboter programmieren müsste, dann wird man wahrscheinlich genau das so machen. Ja. Es macht zunächst mal irgendwie Sinn. Es ist aber normativ, weil es irgendwie beschreibt, wie etwas idealerweise stattfinden sollte. So. Ist es auch preskriptiv? Findet genau das, was da beschrieben wurde in der Theorie, im Kopf eines Menschen statt? Das wissen wir nicht. Ja, vielleicht ja nicht. Vielleicht gibt es ja Biases und was weiß ich. Vielleicht denken wir auch nicht so hierarchisch sequenziell. Vielleicht haben wir auch Handlungsmuster, die ganzheitlich sind, ja, die wir gar nicht mehr zerlegen. Egal. Will das jetzt nicht weiter strapazieren. Was einfach nur wichtig ist an der Stelle, muss man mal gehört haben. Handlungsregulationstheorie, verschiedene Ebenen, hierarchisch sequenziell, Hacker, Wolbert, Österreich. So, das soll an der Stelle mal genügen zum Thema Arbeit. Ich werde jetzt in den nächsten Episoden etwas den Kreis weiterziehen und verschiedene Rahmenbedingungen der Arbeit anschauen. Wie gesagt, als nächstes schauen wir uns mal an, wie ist das Aufgabenumfeld und vor allem, welche Bedeutung hat es dann für das soziale Umfeld? Ne? Sind zum Beispiel Gruppen produktiver als Individuen? So, das war jetzt eine kurze Episode. Kein Problem. Lass es mal so stehen. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.